heutige Speakerin kennt ihr sicher aus dem ORF. Sie ist Anwältin im Bereich Arbeitsrecht, Aufsichtsrätin und generelle Powerfrau. Heute reden wir mit ihr zum Thema Kanzleigründung, Herausforderungen als Frau in der Rechtsbranche und natürlich über das Arbeitsrecht. Liebe Katharina, du bist gestartet mit der Liebe für Arbeitsrecht. Jetzt sitzen wir in deiner Kanzlei mit einem wunderschönen Blick auf die Oper, mit über 10 Mitarbeitern. Du bist Aufsichtsrätin, oft zu Gast im Fernsehen oder auf Panels. Wie ist es dazu gekommen?
Naja gut, ich bin auch nicht mehr die Jüngste vielleicht, also mittlerweile, zumindest mache ich es schon recht lange, also eine Zeit ist sicher eine Komponente, ich hätte mir vieles schon viel früher gewünscht, ich war immer eher ungeduldig, aber also Zeit darf man schon ein bisschen einrechnen. Arbeitsrecht ist eigentlich wie ein Zufall zu mir gekommen, also ich war im Gerichtsjahr und dann habe ich mich auf eine Assistentinnenstelle beworben am Arbeitsrecht und da habe ich dann meine Leidenschaft für dieses Rechtsgebiet entdeckt. Das ist für mich perfekt, weil es ist nicht ganz so menschlich wie Familien- oder Strafrecht, aber es ist nicht so abstrakt wie Steuer- oder Unternehmensrecht und damit eigentlich genau in der Mitte irgendwie von menschlichem, aber durchaus juristischem Anspruch. Und dadurch ist Arbeitsrecht toll und Arbeitsrecht ist auch ein Rechtsgebiet, das man gut transportieren kann, weil es halt fast jeden betrifft, auf der einen oder auf der anderen Seite. Und daher vielleicht auch die vielen medialen Auftritte, weil das halt eine Materie ist, die uns alle irgendwie angeht.
Du hast jetzt sehr viele Jahre Erfahrung in der Branche. Du hast viele Stationen gemacht, jetzt von der Uni bis zu deiner eigenen Kanzlei. Was hast du dazwischen alles noch erlebt?
Also ich habe tatsächlich eigentlich einen relativ geraden Weg dann genommen. Also ich habe Gerichtsjahr gemacht, war Assistentin, habe dort die Dissertation fertig gemacht. Dann habe ich schnell noch ein Kind gekriegt dazwischen.
Ganz schnell.
Sehr früh. Das ist halt eine sehr persönliche Entscheidung, aber für mich war es super. Meine Tochter ist jetzt schon 16 und also aus dem Gröbsten raus, wie man so schön sagt. Danach war ich Rechtsanwaltsanwältin in einer großen Kanzlei mit einem Arbeitsrechtsschwerpunkt und nach der Anwaltsprüfung war ich dann ein Jahr in Neuseeland mit der Familie. Genau, da habe ich aber tatsächlich eigentlich gar nichts gearbeitet. Also ich habe mich wirklich nochmal ein ganzes Jahr rausgenommen, Zeit mit meinem Kind verbracht und halt mit der Familie verbracht und hatte dann auch ein bisschen Angst beim Zurückkommen, dass es jetzt vorbei ist quasi, weil mich ja niemand mehr kennt und ich keinen Job mehr finden werde. Aber ich habe dann überraschenderweise doch nochmal einen Job gefunden, habe die Konzipientenzeit dann fertig gemacht in einer Großkanzlei und habe dann mit der Eintragung, das war irgendwie ein Zufall, da hat diese eine Kanzlei gerade auseinander dividiert, die ist mittlerweile zwei Kanzleien oder ja, hat sich aufgeteilt und mit der Eintragung bin ich dann eben zur nächsten größeren Wirtschaftskanzlei gekommen und war halt dann quasi junge Anwältin dort und habe aber von Anfang an sehr, sehr viel Verantwortung bekommen. Also es war eigentlich kein sanfter Start, es war eher der Sprung ins ganz kalte Wasser und habe mich aber dadurch dann, glaube ich, auch ganz gut und ganz schnell entwickelt.
Weil man sieht, vielleicht ein ganz geradliniger Weg, aber du hast es bis hierher geschafft, was sehr bewundernswert ist für viele junge Frauen. Dazwischen warst du auch Partnerin in einer großen Kanzlei, was auch für viele junge Frauen, die genau die Karriere als Anwältin anstreben, auch ein Ziel. Du hast dich aber entschieden zu gehen und deine eigene Kanzlei zu gründen. Wie war das für dich?
Ja, das war schwierig. Also ich war ja, das war die Kanzlei, wo ich mit Eintragung begonnen habe. Ich war insgesamt 6,5 Jahre dort. Ich hätte ab einem gewissen Zeitpunkt Gesellschafterin werden sollen, gemeinsam mit einigen anderen Kollegen und Kolleginnen. Es waren nur männliche Kollegen in dem Fall. Und das hat dann aus diversen Gründen nicht funktioniert. Auch hier ist die ganze Kanzlei auseinandergefallen. Also ich hatte immer das Glück oder auch das Unglück irgendwo zu sein, wo es schon halt irgendwie Zwistigkeiten gab zwischen Altpartnern und die sind dann eben auseinandergegangen und irgendwo in diesem Abspaltungsprozess, der sehr, sehr lange gedauert hat, habe ich mich dann auch entschieden zu gehen, weil ich mich einfach mit dem, wie sich es dann weiterentwickelt hat, eigentlich auch nicht identifizieren konnte und das war sicher eine der größten, wie soll man sagen, beruflichen Enttäuschungen in meinem Leben, weil ich mich dort sehr eingebracht habe, weil ich eigentlich eine Perspektive dort gesehen habe und eigentlich auch wirklich die Hoffnung hatte, dass man die gläserne Decke in so einer alten Struktur doch irgendwie durchstößt, aber wie ich es mittlerweile auch von vielen anderen Kollegen gehört habe, eine hat mal zu mir gesagt, ich habe die gläserne Decke erst gesehen, als ich an ihr angestoßen bin. Vorher habe ich sie gar nicht wahrgenommen.
Sehr schön.
Genau. Und ähnlich war es bei mir eigentlich auch. Also der Satz hat bei mir irgendwie ganz gut resoniert. Und ich dachte, das stimmt. Also man denkt, man kann eigentlich alles dort bewegen und man wird auch am Anfang gerade als junge Frau, die halt irgendwie vielleicht ein bisschen auf dem Fast Track ist, mit sehr viel Lob überschüttet und mit sehr viel quasi auch Bewunderung. Aber es gibt auch immer so diese, was soll man sagen, diese kleine Furcht irgendwie, die man spürt, gerade in den alten Institutionen. Denkt, da könnte mich jetzt mehr überholen, da könnte es jetzt auch irgendwie umsatzmäßig oder sonst wie oder auch bedeutungsmäßig nach außen könnte es sein, dass ich vielleicht nicht mehr so wichtig bin, wo ich doch schon 25 Jahre dabei bin oder so. Also diese Befindlichkeiten, die hatte ich total unterschätzt. Also ich habe gedacht, das ist doch eigentlich völlig egal, ob das macht wirtschaftlich für alle Sinn, aber so war es nicht. Also es ist, und ich habe mittlerweile mit vielen Kolleginnen, manchmal auch mit männlichen Kollegen geredet, das ist nicht nur ein Geschlechterthema, es ist vielleicht auch ein Generationenthema, dass man halt einfach ungern manchmal junge Leute ranlässt. Das ist sicher ein Problem der großen alten Kanzleien. Generell gesprochen gilt sicher nicht für alle, aber ja, meine Erfahrung war so.
Jetzt sitzt du in deiner eigenen Kanzlei ohne gläserne Decke. Jetzt haben wir Open Space. Du hast alles auf den Kopf gestellt. Ihr seid auch auf der Homepage in weißen Hemden und Jeans. Finde ich großartig. Was wolltest du bei der Gründung deiner Kanzlei anders machen? Was hat dich bewegt? Weil du hast jetzt sehr viel gesehen, du hast viel beobachten können, du bist auch mit vielen Kolleginnen in Kontakt geblieben.
Ja.
Was war das eine, wo du gesagt hast, das mache ich anders?
Ja, ich glaube, diese große Enttäuschung ist natürlich auch ein großer Kick in eine andere Richtung, wenn man sich dann denkt, okay, so sollte man es halt nicht machen, weil man, wie man sieht, war das ja auch für diese Kanzlei nicht unbedingt produktiv, die hat sich ja dann zerlegt und dabei sicher auch viel Geld verbrannt. Also Kooperation und ein kooperativer Spirit, keine großen Hierarchien, keine künstlichen Hierarchien, ja, keine Ego-Trips, würde ich sagen. Ja, das war mir sehr wichtig und natürlich, wir sind jung, also ich bin die älteste Juristin und ich bin zwar nicht mehr so jung, wie ich es gerne wäre vielleicht, aber ich bin 41. Ja,
Schaust keinen Tag über 25.
Danke. Das glaube ich nicht, aber egal. Also also es ist einfach natürlich, glaube ich, einfach durch die Jugendlichkeit ist es einfach ein anderer Stil. Es ist sicher auch dadurch, dass wir eine sehr große weibliche, wir sind mittlerweile 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Anwälte inklusive, und wir haben, glaube ich, 75% Frauenquote oder so. Und dadurch, glaube ich, ändert sich auch nochmal was. Also ich glaube, wir sind einfach so, uns sind gewisse Sachen einfach nicht so wichtig. Das fängt bei Statussymbolen an, gewisser formeller Kleidung. Natürlich ziehen wir uns unserem Stand entsprechend an und natürlich muss man ein gewisses professionelles Äußeres auch repräsentieren. Aber wir haben sicher nicht mehr so staubige Vorstellungen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist Kommunikation nach innen. Also wir haben einfach Open-Door-Policy, jeder redet mit jedem. Es gibt keine Hierarchien im klassischen Sinn, sodass irgendwie, ich beziehe die jungen Rechtsanwaltsanwärterinnen auch schon sehr früh mit ein, eigentlich auch in die Business-Entscheidungen. Das heißt auch in die Verrechnungsentscheidungen, in die Überlegungen quasi, wie und was man verrechnen kann, auch in die Honorarverhandlungen. Also die sehen wirklich quasi das Ganze vom Mandat und nicht nur, hier ist eine Rechtsfrage, löse die und dann kriegst du die nächste hingeschmissen, sondern ich versuche auch wirklich alle in das Bigger Picture mit einzubeziehen. Ja.
Was de facto ein Wunsch ist von jedem Anwärter, von jedem Berufseinsteiger zu sehen, wo arbeite ich überhaupt, für wen und was kann ich bewirken in dem, was ich tue, weil am Ende des Tages wollen wir doch alle was machen, was ganz spannend ist, aber gleichzeitig irgendwas verändern kann,
ja.
Egal jetzt auf welcher Seite.
Das stimmt. Also der Mandantenkontakt ist, glaube ich, ein großes Asset. Den hat man natürlich im Arbeitsrecht ein bisschen schneller vielleicht, weil wir einfach kleinteiliger sind. Und dadurch einfach ist auch notwendig ist, dass jedes Teammitglied irgendwie auch direkten Kontakt hat mit Mandantinnen und das kommt auch sehr gut an, also mittlerweile, aber das sehe ich auch am Markt, also es ist keine ungewöhnliche Sache mehr, dass das Klienten auch mit Rechtsanwaltsanwärtern oder Anwärterinnen direkt kommunizieren und nicht immer nur Partner-Attention wollen, weil sie natürlich auch wissen, dass das ja realistisch nicht möglich ist, das ist auch eine Preisfrage, aber also da sind wir sehr proaktiv und es hat jeder so seine Stärken, manche haben das besonders gerne, manche arbeiten wirklich lieber im stillen Kämmerchen, aber grundsätzlich kann jeder eigentlich überall dabei sein und ich verlange eben auch ein bisschen einen unternehmerischen Spirit im Sinne von, dass man halt gewisse Dinge, die für ein Mandat wichtig sind, mitdenkt und nicht nur die Rechtsfrage, sondern natürlich auch, kann der Mandant was anfangen mit dieser Lösung. Ja? Also hilft mir ja nichts, wenn ich ihm jetzt schreibe, das wäre aus unserer Sicht richtig, aber leider kann man es sicher nicht umsetzen. Also wir versuchen wirklich hands-on zu beraten und wirklich sehr nah an der echten Welt zu arbeiten. Ja.
Stiefert an der echten Welt, dich sieht man auch überall in der echten Welt. Du bist auch oft Gastrednerin und Expertin im ORF. Mhm. Das ist ein großer Schritt. Mhm. Man kennt dich von dort, man kennt dich von diversen Panels, von Seminaren, du trägst auch gerne vor, du publizierst. Dieser große Schritt, ORF, wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, der allererste Auftritt war, es gab ja diese Karfreitagsdiskussion, als die letzte Regierung den Karfreitag gestrichen hat als gesetzlichen Feiertag und den persönlichen Feiertag erfunden hat. Und aus irgendeinem Grund wurde ich damals eingeladen von Inzentrum, glaube ich, dazu. Vielleicht habe ich vorher ein ORF-Interview, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ehrlicherweise weiß ich es nicht mehr. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man einmal im Radl ist und man das gerne macht und halt offensichtlich halt von den Journalistinnen auch als irgendwie angenehme Gesprächspartnerin wahrgenommen wird, dann wird man halt öfter eingeladen. Aber so ganz generell, wie es überhaupt so sowas kommt, ich habe das nicht geplant oder es war jetzt nie in meiner irgendwie Überlegung so, wie könnte ich mal im ORF auftreten, sondern ich komme eigentlich immer von den fachlichen Themen. Ich habe mich immer dafür interessiert, die auch zu transportieren. Ich wurde auch da ganz früh ins kalte Wasser geschmissen, um auch mal irgendwie was Positives über meine früheren Chefs zu sagen. Also mein erster Professor, mit dem ich gearbeitet habe als Assistentin, der hatte einfach oft Engagements, die er gar nicht mehr aus Terminkollisionsgründen erfüllen konnte und hat gesagt, machen Sie den Vortrag, das geht schon, gibt schon Folien, machen wir schon. Die ersten paar Male schwitzt man gewaltig.
Ja, absolut.
Und dann aber irgendwann, also übers Unterrichten dann eigentlich auch, also ich habe auf der Uni unterrichtet, ich habe auf Fachhochschulen unterrichtet, ich habe im Aufstiegskurs des Bundes für die A-Beamten, also ich habe wirklich überall unterrichtet, ich habe einfach alles mitgenommen, was ging. Und da lernt man einfach sprechen und da lernt man halt auch Inhalte zu transportieren und nicht immer nur für ein Fachpublikum. Also weder Studierende noch jetzt der Verwaltungskurs des Bundes sind jetzt ArbeitsrechtsexpertInnen, ja, und daher versucht man halt auch in einer Sprache zu sprechen, dass der Inhalt auch wirklich rüberkommt. Also mir hat es nie was gegeben, mich da jetzt als besonders abgehoben oder schlau darzustellen und alle sagen, wow, die muss aber schlau sein, die redet lauter Sachen, die ich nicht verstehe, sondern ich wollte halt wirklich was transportieren, was inhaltlich irgendwie interessant und wichtig mir scheint. Und es ist sicher auch ein bisschen Veranlagung. Nicht jeder Mensch mag das so. Man muss eine gewisse Rampensauqualität mitbringen. Und die habe ich sicher. Also ich habe nie Angst gehabt, vor Menschen zu sprechen. Ich habe kein Lampenfieber. Es ist lächerlich eigentlich, wie wenig ich mich teilweise vorbereite. Also das würden Leute nicht glauben, wie kurzfristig ich eigentlich Interviews gebe. Also ich habe mittlerweile auch Mitarbeitende, die mir helfen und die mir halt Sachen recherchieren. Aber es gibt halt auch diese Menschen, denen kann man halt was Recherchiertes hinlegen. Die lesen es einmal und die tun so, als ob sie es immer schon gewusst hätten. Und ich glaube, ich gehöre irgendwie zu denen, die schnell halt so Inhalte umsetzen können. Das kommt ein bisschen dazu. Und Frau sein ist natürlich schon auch im Augenblick, also ein Vorteil dahingehend, dass gerade beim ORF höre ich das immer wieder von den Journalistinnen, dass halt ganz wenige Frauen überhaupt Ja sagen. Also sie fragen viele. Und viele sagen dann nein. Ja. Und das, ja, also deswegen hat man vielleicht noch einfachere Chancen, ins Fernsehen zu kommen, vielleicht als ein männlicher Kollege.
Vor allem, man braucht auch viel Mut dazu. Ich weiß, ich kenne das ja selber. Als Frau stellt man sich eben oft auch die Frage, so, bin ich gut genug dafür? Mhm. Es ist oft mit Ängsten verbunden. Bin ich fachlich eben gut genug? Kann ich gut genug reden? Werde ich was Falsches anziehen? Wie wird das aufgenommen? Ich meine, du hast selber gesagt, du hast jetzt über 75% weibliche Mitarbeiterinnen. Mhm. Du hast auch viele davor noch auf ihrem beruflichen Weg begleitet. Mhm. Was hast du beobachtet, womit tun sich Frauen eben beim Aufstieg schwer?
Also das ist echt etwas, wo sich meine Einschätzung, glaube ich, auch immer wieder ändert, weil man doch immer wieder dazulernt. Aber so ganz generell ist es sicher ein systemisches Thema. Also, dass man einfach sieht, dass Männern helfen immer noch. Also, dass man halt das Mini-Me fördert und eine Frau halt ein bisschen vielleicht gar nicht so sieht. Also, es ist sicher eine Frage der Strukturen, solange quasi die über Aufstieg entscheiden, die ganz oben sitzen, klassisch traditionell männlich denken, ist es, glaube ich, einfach gar nichts, wo man was anders machen kann als Frau, sondern das ist halt ein systemisches Thema, dass man dann halt vielleicht etwas radikaler aufbrechen muss, so wie ich, wenn man halt einen Schritt zur Seite macht und sagt, ich mache mein eigenes Ding, ja, weil bevor ich diese alte Organisation noch einmal, die kriegt man nicht mehr geändert und da steht der Aufwand auch nicht dem Nutzen quasi in einem guten Verhältnis gegenüber. Also das ist sicher ein Thema, wo man vielleicht ein bisschen einen radikaleren Ansatz dann auch braucht als Frau und nicht so lange warten sollte. Also vielleicht haben wir ein bisschen viel Geduld, das könnte sein bei solchen Dingen. Da war ich sicher immer traditionell nicht so ganz weiblich geprägt, weil ich nie sehr geduldig war, was diese Themen betrifft. Ich habe aber auch nicht die Wahrnehmung jetzt bei den jungen Kolleginnen, dass die irgendwie hinten anstehen. Also bei uns in der Kanzlei habe ich nicht den Eindruck, dass die weniger fordernd oder sich selber fordernd sind, sondern die haben, glaube ich, genauso ihre klaren Vorstellungen. Also das ist sicher ein Thema und ich glaube, es ist schon auch sehr stark die Familienplanung, die bei vielen dann wirklich irgendwo so ein Fragezeichen einfach irgendwann ab einem gewissen Alter, das sehr unterschiedlich ist, aufkommen lässt und dann halt eben dieses Vereinbarkeitsthema, dass man das sehr proaktiv angeht halt. Ja. Ich habe mir halt jemanden gesucht, wo ich wusste, der hat das Commitment, sich genauso um das Kind zu kümmern. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Aber ich bin auch reingegangen und habe gesagt, ihr kriegt mich halt jetzt nur für 40 Stunden und nicht für 60, als ich wieder angefangen habe, Vollzeit zu arbeiten, weil ich will mein Kind doch sehen. Das wurde immer akzeptiert. Also es war, also man muss es auch selber dann so hinstellen und sagen, ich mache das jetzt und das durchziehen und dann halt auch nicht so lange in Teilzeit bleiben, weil das glaube ich, macht Karriere nicht kaputt. Das ist meine Überzeugung.
Vor allem für viele Frauen ist eben dieses Familienthema durchaus ein Abschreckfaktor für die Anwaltei. Man denkt sich von Anfang an, insbesondere auch im Studentinnenalltag, das wird sich nie ausgehen. Was glaubst du, geht sich's aus?
Es geht sich aus. Es braucht halt, wie sagt man immer, es braucht ein Dorf für ein Kind. Also ich will das nicht zu auf die leichte Schulter nehmen, weil es ist nun mal einfach etwas, wo wir Frauen physisch einfach nun mal sehr, also quasi, es ist halt eine Prädisposition, dass wir die Kinder austragen, dass wir nach einer Geburt auch etwas anders drauf sind vielleicht eine Zeit lang. Und das ist durchaus was Schönes, was man sich auch gönnen soll und was man auch den Kindern gönnen soll. Ich rede jetzt immer nur von meiner Überzeugung, man soll da eh niemandem reinreden. Aber dann gibt es halt irgendwann so einen Punkt, wo man, glaube ich, dann auch entscheiden muss, dass man halt quasi keine perfektionistische Mutter in dem Sinn, dass man halt auch mit 5 noch alles irgendwie jeden Tag selber kocht und sie überall hinführt und so weiter, sondern dass halt auch andere Menschen in der Familie oder auch externe, die man quasi zukauft, geben kann, die einem da unterstützen. Und also ich weiß jetzt nicht, was meine Tochter sagen würde, aber ich glaube, wir haben das wirklich ganz gut geschafft, glaube ich zumindest, dass wir weder dieses Modell gelebt haben, so ich kenne mein Kind nur aus der Ferne oder es weiß kaum noch, wie ich heiße, noch dass ich halt mich jetzt da quasi, ich muss halt auch von diesem Anspruch, da die perfekte Hausfrau-Mutter auch noch zu sein, halt auch Abstand nehmen. Ja. Also all das auf einmal zu erfüllen, glaube ich, ist Quatsch und finde ich, ist auch ehrlicherweise für die Kinder ein schräges Vorbild, dass Frauen dann 2 Jobs machen und die Väter vielleicht nur einen. Ja. Also das weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber im Endeffekt ist es ein Geschlechtergerechtigkeitsthema, weil Kinder haben 2 Elternteile und die können beide genauso viel geben und leisten. Ja. Vielleicht Phasen verschoben, vielleicht am Anfang die Frau mehr aufgrund natürlicher Umstände und dann vielleicht ein paar Jahre auch der Mann mal mehr. Und so denke ich, wenn man es organisieren kann, ist es überhaupt kein Karrierehindernis, sondern ich finde den Anwaltsberuf witzigerweise eigentlich relativ familienfreundlich, wenn ich ihn so gestalten kann, wie ich will, also in der Selbstständigkeit natürlich. Ja. Und natürlich ist es gibt halt auch verschiedene Disziplinen. Arbeitsrecht ist sicher eine, wo ich mehr planbare Termine habe. Ja. Also da kann ich einfach mehr steuern. Und natürlich, je weiter man quasi aufsteigt, desto eher ist man auch in der Lage, auch Klienten gegenüber zu sagen, nein, heute halt nicht mehr, sondern morgen erst. Also ich glaube, das ist halt auch so eine Freiheit, die man sich erarbeitet dann. Aber in dem Gesamtkonstrukt, es ist ein freier Beruf und daher eigentlich auch frei in der Gestaltung. Und wenn man so lebt, finde ich es eigentlich sehr familienfreundlich. Sicher deutlich mehr, als wenn ich jetzt im Spital irgendwelche Nachtschichten machen müsste. Und daher hat es diesen Ruf quasi mit Kind, schaffst du es nicht, Anwältin zu sein, das ist echt was Schlechtes, also das stimmt einfach nicht, das sollte man, finde ich, auch nicht weiter, also sollten Menschen nicht weiter verbreiten als wahr.
Ja. Schön ist zu hören, das muss man ehrlich sagen, weil man hört das so oft, du kannst nicht alles haben, also gibst du das gleich auf und der Faktor ist es halt so, wie du sagst, Planung, es ist halt eine Begeisterung, halt eben die Fähigkeit, vielleicht ein bisschen zu jonglieren, aber mit der Liebe für beides geht sich sicher aus.
Ja.
Wenn wir schon bei den Frauenthemen bleiben. Es gibt diverse Studien, die sagen, dass Frauen sich eine Reputation mehr aufarbeiten müssen als eben Männer. Man sagt, ein Mann wird sofort aufgenommen, eine Frau muss sich das schön aufbauen, ihre Kompetenz beweisen. Wie baut man sich so eine Reputation in einem Rechtsbereich auf? Worauf hast du besonders geachtet?
Ich glaube schon, dass ich wahnsinnig viel gearbeitet habe, ehrlicherweise. Ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der grundsätzlich extrem leistungsfähig ist. Das klingt jetzt blöd, aber
realistisch.
Ist einfach so. Also ich habe nur 3 Jahre studiert und ich habe nebenher aber echt hart gearbeitet. Ich habe es nicht finanziert bekommen von daheim. Und ich glaube, ich bin einfach quasi mit einer gewissen Härte irgendwie mir selber gegenüber geprägt, die ich versuche nach und nach abzulegen, weil das in Wahrheit jetzt auch nicht mehr nötig ist. Aber also ich glaube, ich habe einfach wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Also das ist vielleicht nicht unbedingt der Maßstab für jeden so, weil ich halt, sagen wir mal, eine Freizeit oder ein Sozialleben, wie es andere im Studium hatten, hatte ich einfach nicht. Also ich habe halt gelernt und gearbeitet und geschlafen.
Das war's. Gegessen.
Ja, viel damals, ja. Und ich war auch immer, das ist vielleicht auch was vielleicht Veranlagung ist, ich war immer wahnsinnig schnell. Also ich kann einfach wahnsinnig schnell lesen, ich merke mir Sachen schnell, vergesse sie auch wahnsinnig schnell wieder.
Das Kurzzeitgedächtnis.
Genau, also ich bin quasi eine Kurzzeitgedächtnisperson auch. Und habe einfach wirklich, ich glaube, ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe immer versucht, den akademischen Zweig irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich habe relativ viel publiziert eigentlich dafür, dass ich jetzt schon so lange eher nur als Anwältin und nicht mehr akademisch tätig bin. Ich habe nebenher noch unterrichtet und ich habe halt immer geschaut auf quasi mein, wie soll man sagen, mein Gesicht auch wirklich zu zeigen. Ja, weil nur wenn ich eine Marke aufbaue, kann ich irgendwann sagen, ja, der Name steht für das und das ist dann halt wirtschaftlich auch der Erfolg in der ganzen Sache. Und das habe ich halt zusätzlich gemacht.
Ja. Absolut richtig, weil oft denkt man sich auch, vor allem als Frau, wobei auch die Männer natürlich, so, es steht ja eh alles da und mein Name ist da und man wird sich einfach merken und es steht alles auf diesem Zettel. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie noch zeigen und für mein Werk stehen. Also ich finde das sehr inspirierend, dass du sagst, dass man sich dem Ganzen stellen soll und auch die Erfolge feiern, um die Arbeit, die man reingesteckt hat, auch zu zeigen. Weil ohne dem geht es ja nach wie vor nicht.
Ja, und ich habe halt, und das ist sicher die Verbindung jetzt auch zu diesem Thema, warum es in den Großkanzleien auf Dauer nicht geklappt hat, ich habe mich halt auch nicht hinter der Marke irgendwie versteckt, beziehungsweise ich habe mich vielleicht auch nicht so hinter die Marke gestellt, wie man das erwarten würde halt in diesen Institutionen, sondern ich wollte halt quasi meinen Namen auch im Namen haben. So, ne? Und das war halt immer vielleicht dort ein Problem auch für die dortige Organisation, aber für mich, muss man sagen, hat es ganz gut funktioniert.
Absolut, also man kennt es jetzt wirklich, eigentlich seit längerer Zeit, schon sehr, sehr gut,
danke.
Muss ich dazu sagen.
Danke, danke.
Apropos Liebe für das eigene Rechtsbereich. Wir haben jetzt im Publikum viele Frauen, die sich gerade überlegen, worauf soll ich mich spezialisieren, was ist gerade interessant, was ist so im Kommen, wo kann ich mich eben jetzt gut etablieren. Mhm. Wenn du sie jetzt für das Arbeitsrecht begeistern müsstest, sodass sie sofort sagen, das ist es, was würdest du sagen?
Naja, wir haben die größte Transformation der Arbeitswelt seit der Industrialisierung vor uns. Ne? Künstliche Intelligenz wird, glaube ich, die Arbeitswelt revolutionieren. Das ist jetzt, glaube ich, keine Exotenthese mehr, sondern das sagt eigentlich jeder ernstzunehmende quasi Forschende zu dem Thema. Und wir haben auch überhaupt keine Ahnung, wo die Reise hingeht und welche Jobs es ersetzen kann oder einfacher machen kann, ob wir in Richtung einer wirklichen Arbeitszeitverkürzung gehen werden, ob wir in Zukunft wirklich vieles quasi durch künstliche Intelligenz irgendwie übernehmen lassen können, welche neuen Jobs entstehen. Das heißt, wir sind einmal auf jeden Fall in einer Riesentransformation. Das Recht, muss man sagen, aber das Arbeitsrecht hat dazu wirklich noch gar keine Idee. Also das heißt, wir kommen sicher jetzt auch in den nächsten, ja, wahrscheinlich 5-10 Jahren tatsächlich auch zu neuen Überlegungen auf der rechtlichen Seite, wie man diesem ganzen Herr wird oder Frau wird. Ja, also wie man das einfach in den Griff kriegt, auch rechtlich. Das wird sicher super spannend und das wird auch im Arbeitsrecht super spannend. Und das Zweite, was man gesehen hat während Corona, das Arbeitsrecht ist wirklich elastisch und an den Rändern teilweise auch gar nicht so strikt oder so, wie wir gedacht haben. Ja. Das heißt, auch hier, man sieht einfach quasi, wenn sich gesellschaftlich große Dinge tun, seien es Pandemien, seien es jetzt auch die große Inflation, ja, Homeoffice eben als neue Arbeitsform, ja, technologische Entwicklungen, das Arbeitsrecht muss eigentlich immer mitgehen. Ja. Es ist einfach ein lebensnahes Rechtsgebiet und wem sowas gefällt, ja, sich wirklich quasi auch für gesellschaftliche Weiterentwicklungen zu interessieren und damit auch ein bisschen am Puls der Zeit zu sein, für den ist Arbeitsrecht natürlich grandios, weil wir halt jetzt die ganze Zeit uns neue Sachen überlegen. Wir überlegen uns halt nicht immer noch quasi, wenn die Kutsche repariert werden muss, wer dann haftet oder so, sondern wir sind halt wirklich an den ganz neuen Themen dran und das macht es natürlich großartig.
Du hast jetzt 20 Jahre Erfahrung im Bereich Arbeitsrecht. Nie traurig sein, glücklich sein, das ist ein absoluter Erfolg. Welche von diesen ganzen Entwicklungen, die du gerade erwähnt hast, wofür bist du am meisten excited? So, was ist das, wo du sagst, okay, das ist jetzt das Thema, wo du sagst, das interessiert mich total, das vertiefe ich mich gerade, das ist etwas, wo ich mir denke, wow, also das wird jetzt ein Boom-Thema werden.
Ja, es gibt zwei Sachen. Eben das eine, was ich schon angesprochen habe, ich glaube, das hat man schon gemerkt, dass mich das interessiert, ist eben Artificial Intelligence und alles, was das mit sich bringt. Das andere, was tatsächlich mich sehr beschäftigt, ist unsere, aber das geht vielleicht über das Arbeitsrecht hinaus, ich habe mich immer so für quasi gesellschaftliche Zusammenhänge, vor allem im Rechtssystem insbesondere halt irgendwie interessiert. Und also wie wir als Gesellschaft vielleicht insgesamt ein bisschen sauberer und mehr compliant werden können. Gerade in Österreich, finde ich, hat da noch sehr viel Luft nach oben. Das interessiert mich sehr und die Schnittstelle zu meinem Beruf ist halt dort, dass wir halt in letzter Zeit auch sehr viel mit forensischen Untersuchungen, mit White-Collar-Crime, wir arbeiten recht eng mit Strafrechtskanzleien auch zusammen in dem Zusammenhang und wühlen uns dadurch so ja, Korruptionsfälle und solche Dinge. Und ich finde, man kann wahnsinnig viel daraus ableiten, welche Stellschrauben man drehen müsste, um die ganzen Dinge eigentlich etwas sauberer und gerechter zu machen. Weil man muss halt sagen, dort, wo es nicht sauber zugeht, dort blüht halt der Machtmissbrauch, dort blüht sexueller Missbrauch am Arbeitsplatz. Das ist ein Riesenthema, das uns immer noch sehr stark beschäftigt, viel zu sehr eigentlich. Also ich dachte, wir müssten weiter sein. Und das hängt aber irgendwie alles mit allem zusammen. Also solange Strukturen intransparent sind, solange es Machtmissbrauch gibt, solange es zu wenig hinterfragte Führungsfiguren gibt, ja, und eben auch quasi die Kultur und das Recht im Unternehmen nicht richtig verstanden werden, dann passiert sowas. Ja. Das betrifft Frauen unmittelbar, eben im Bereich MeToo, aber es betrifft eigentlich uns als Gesellschaft insgesamt, weil es wird wahnsinnig viel Wert vernichtet, weil innovativ denkende Menschen, die wirklich leistungsbereit sind, die können in solchen Habitaten oder wollen dort vielleicht auch gar nicht lange leben. Und ich glaube, wir müssen uns da einfach weiterentwickeln als Gesellschaft. Wir müssen uns irgendwie neuen ethischen und moralischen Standards nähern. Und das ist das, was mich eigentlich mit Abstand am meisten irgendwie fasziniert, dass ich dabei auch ein bisschen zuschauen darf und vielleicht sogar ein bisschen mithelfen kann an einer anderen Stelle.
Stichwort anpacken. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hältst auch ein Seminar zu dem Thema Compliance im Herbst, richtig?
Ja, ich habe immer wieder, also es gibt bei einem Seminaranbieter immer wieder das Thema quasi Antikorruption und Compliance. Der Arbeitsrechtsteil ist dort immer recht kurz und die TeilnehmerInnen sagen immer, wir brauchen viel mehr Zeit, weil das ist ja eigentlich, weil was sind Compliance-Verstöße, werden durch Menschen gemacht, also durch Arbeitnehmende in den Unternehmen und da stellen sich natürlich die ärgsten Fragen dazu. Also mit die neuen Hinweisgeberschutz Regeln, aber ich habe ja schon lange, bevor es die gab, immer wieder mit Hinweisgeber und Hinweisgeberinnen zu tun und wie Unternehmen damit umgehen, ob es jetzt MeToo ist, ob es Wirtschaftskriminalität ist, was auch immer, das ist eigentlich super spannend. Ja. Und der richtige Umgang damit, das ist für viele Unternehmen immer noch ein Buch mit 7 Siegeln und da ein bisschen zu helfen und was aufzubauen, das gefällt mir wirklich gut.
Also herzliche Einladung an die Hörerinnen, die eben im Herbst Zeit haben. Mhm. Die Infos findet man, by the way, auch im Internet. Ich habe noch eine folgende Frage für dich, weil es gerade sehr aktuell ist und wie wir wissen, Gen Z will weniger arbeiten, so wie es halt immer heißt. Was hältst du von einer 4-Tages-Woche?
Jo.
Ich muss fragen. Also
nein, es ist, also, Stelle ist. Ich habe keine abgeschlossene Meinung. Es ist so, dass ich viele Unternehmen sehe, die das machen. Einfach in der Beratung. Wir machen das ja wie Arbeitszeitrecht auch. Das ist eine meiner ältesten Disziplinen, die mir auch nicht fad wird, weil sie sich auch dauernd weiterentwickelt, eben auch von den Trends her. Und dort funktioniert das sehr gut, aber das ist natürlich, es kommt extrem stark auf die Branche an und auf die Art der Arbeitsleistung. Also es gibt Dinge, die kann ich auch in 4 Tagen erledigen, ja, und es gibt Dinge, die müssen halt im Schichtdienst funktionieren. Da ist dann die 4-Tage-Woche dann möglich, wenn ich genug Mitarbeiter habe, dass ich halt sie so verteilen kann, dass jeder eine 4-Tage-Woche aber trotzdem halt das Werk rennt. Das ist wunderbar, das ist jetzt im Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel, glaube ich, ein bisschen eine hehre Vorstellung. Das kann sich aber, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man echt bedenken muss, jetzt haben wir Arbeitskräftemangel, bedingt durch bestimmte Voraussetzungen der letzten Jahre, aber das kann sich natürlich, wenn wir wirklich eine technologische Revolution erleben, wo wir, glaube ich, ganz am Anfang stehen, aber die schneller über uns hereinbrechen wird, als wir glauben, das kann sich natürlich drehen auch. Ja? Und dann könnte es sein, dass tatsächlich genug freie Ressourcen sind, dass sich die Arbeitszeit der Menschen verkürzt und andere Tätigkeiten oder irgendwie Freizeit wieder einen höheren Stellenwert bekommt. Aber ich glaube, da gibt es nicht die Antwort, so wie es nicht den Job gibt, die Branche gibt, den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, gibt es auch nicht die Antwort auf die 4-Tage-Woche. Ja? Also zu sagen, wir machen jetzt alle 32 Stunden mit vollem Lohnausgleich, ja, glaube ich nicht.
Schau. aber mal. Ich glaube, die junge Generation freut sich natürlich, wenn die Viertageswoche eventuell im Anwaltsbereich oder halt im Rechtsbereich generell irgendwann mal anklopft und sagt, Freizeit ist wichtig. Schauen wir mal, ich bin sehr gespannt auf die Zukunft. Abschließend, du weißt, in unserem Publikum befinden sich viele junge Frauen, die freuen sich über ganz wertvolle Tipps für ihre Zukunft und sie wollen auch was mitnehmen. Was ist ein ultimativer Tipp für eine junge Frau, die sich überlegt, die eigene Kanzlei zu gründen?
Genug aufzubauen, sich genug anzuschauen vorher. Also die wirklich mit der Eintragung das Schild raushängen, Chapeau, finde ich super, hätte bei mir nicht geklappt, weil ich wollte halt quasi eher auf der Corporate-Seite beraten, also eher Unternehmensklienten haben und die kommen halt nicht zu einer kleinen Einzelanwältin, auch nicht zu einem kleinen Einzelanwalt in dem Fall, sondern ich habe mir viel angeschaut. Ja. Ich habe drei verschiedene größere Kanzleien gesehen. Ich habe verschiedene eben Chefs gehabt, auch mal eine Chefin und verschiedene Arten, Anwalt oder Anwältin zu sein. Das ist ja durchaus auch eine Frage des persönlichen Geschmacks, wie man diesen Job anlegt. Und ja, auch rechts und links zu schauen, vielleicht auch mal eine Inhouse-Station mitzunehmen, aber das, also wirklich viel mitzunehmen, auf das man dann aufbauen kann. Also für mich hat es schon Sinn gemacht, vorher 10-12 Jahre tatsächlich in anderen Kanzleien zu sein, um auch einfach zu sehen, wie machen die es. Und es ist ja auch nicht alles jetzt dort schlecht gewesen, um Gottes Willen. Also ich habe mir auch Dinge mitgenommen, ja, also Arten zu arbeiten mitgenommen oder eben bestimmte quasi Ressourcen, wo ich dachte, ja, das macht durchaus Sinn, so eine große Bibliothek zu haben oder jetzt halt eine Datenbank und so weiter und gewisse Arbeitsweisen. Ja, also durchaus ein bisschen sich die Zeit geben, zu filtern und zu sortieren, was zu einem passt und was nicht zu einem passt.
Stichwort Individualität und schauen, dass man halt selber den eigenen Weg geht,
ja,
in dieser Branche. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Wir freuen uns, dich auch bald wiederzusehen. Und für alle Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.